Lanz und Precht.
Schönen guten Morgen, Richard.
Guten Morgen, Markus.
Wo erreiche ich dich?
In der Kemenate.
In der Kemenate, knienderweise.
Knienderweise.
Wie ich ja jetzt gelernt habe. Ich habe übrigens heute gelesen, man sollte sich mindestens so 2 Meditationsstunden pro Woche gönnen. Mhm. Weil das gut tut. Wenn man älter wird, wenn man seinen ganzen Ballast loswerden muss. Selbstachtsamkeit ist das Thema.
Mhm. Weißt du? Und du meinst, das ist jetzt, Podcast ist quasi Meditation, wo man seinen ganzen Ballast los wird?
Ja, möglicherweise. Genau. Streichen wir alles gleich wieder raus. Richard, ich wollte mit dir gerne über etwas sprechen, worüber im Moment das halbe Land redet. Politikerinnen, Politiker werden immer häufiger attackiert. Am Freitagabend der sächsische SPD-Spitzenkandidat für die Europawahl, Matthias Ecke, der abends gegen 22.30 Uhr, so heißt es, in Dresden angegriffen und schwer verletzt worden ist, hat ein Plakat offensichtlich geklebt. Und ich habe mich sehr erschrocken, als ich das gehört habe, weil für mich damit so eine düstere Prophezeiung plötzlich wahr wurde, die ich hinter den Kulissen eigentlich seit Monaten so wahrnehme. Also du diskutierst mit Leuten in der Sendung und dann reden wir häufig hinterher noch über Gott und die Welt und dieses und jenes. Und ich habe seit einigen Monaten immer wieder rausgehört, diese Angst beim Spitzenpersonal und eben auch sozusagen eine Ebene dahinter bei Leuten, die nicht so im Fokus stehen, bei Leuten, die nicht die Sicherheit haben, die Spitzenpolitiker aus der allerersten Reihe haben, ja, die teilweise mit 3, 4, 5 oder noch mehr Sicherheitsbeamten unterwegs sind, die sagen, wenn wir in bestimmten Gegenden unterwegs sind, und da rede ich jetzt insbesondere von zum Beispiel SPD-Vertretern oder auch Grünen-Vertretern, dann überlegen wir uns sehr genau, wenn wir, keine Ahnung, einen Termin irgendwo in einem Saal im Erzgebirge haben oder so, dann überlegen wir uns, übernachten wir heute noch oder fahren wir zurück nach Berlin. Und eigentlich würden wir gerne übernachten, weil es sind lange Tage, es ist anstrengend, aber wir wissen nicht genau, wer da möglicherweise an der Rezeption steht und dann jemanden informiert und dann wird es eine unruhige Nacht. Und es ist wirklich Angst, die du da spürst. Und ich habe damals schon immer gedacht, was ist das für ein ungutes Klima, das da plötzlich entsteht? Also das eine, dass Menschen das Gefühl haben, sie können möglicherweise nicht mehr in Ruhe schlafen und in Sicherheit schlafen. Und jetzt ist das passiert. Und ich wundere mich ein bisschen über die Art und Weise, wie die Berichterstattung in den ersten Tagen darüber gelaufen ist. Geht dir das auch so?
Ja, mir geht das ähnlich, weil gleich zu Anfang war sich ja die mediale Berichterstattung schon ziemlich sicher, aus welchem Umkreis offensichtlich die Täter kommen. Und dass es sich um eine rechtsmotivierte Übergriffe und Angriffe gehandelt hat. Und das kann man ja in den ersten Tagen danach erstmal nicht so genau wissen. Ne? Erst so sukzessive sind dann mehrere junge Leute festgenommen worden. Aber ich meine, die FAZ hat die Angreifer mit SA-Schlägern verglichen. Ne? Also das klingt so nach Uniformierten und das klingt vor allen Dingen auch danach, als wenn man ganz genau wüsste, wer dahinter steckt. Mhm. Und da frage ich mich, woher nimmt die FAZ in diesem Fall ihr Wissen?
Mhm. Das ist ein Kommentar vom 6. Mai, ne, auf den du da anspielst. Der Satz lautet, dass der Politiker beim Plakatieren von einem Schlägertrupp junger Männer in SA-Manier schwer verletzt wurde, ist der traurige Höhepunkt einer Vielzahl von Übergriffen in diesem Wahlkampfjahr. Und was mir auch auffällt, ist, in wirklich fast jedem Kommentar, ob das die Zeitungen sind, ob das aber auch Spitzenpolitiker sind, die sich äußern, in fast jedem Kommentar taucht nach wenigen Zeilen das Wort AfD auf oder der Begriff AfD auf.
Ja, es gibt eine kollektive Schuldzuweisung. Man sagt, die Tatsache, dass die Leute mehr Angst haben müssen, die Tatsache, dass es mehrere gewaltsame Übergriffe gegeben hat im Wahlkampf, könne nur der AfD zuzurechnen sein, ihrem Jargon und der Art und Weise, wie sie die Bevölkerung aufhetze. Und ich denke, wenn wir da sehr genau drauf gucken, dann ist das nicht ganz so einfach. Weil ich weiß nicht, ob wirklich schon mal jemand wissenschaftlich herausgefunden hat, dass das die Folgen des Politikstils der AfD sind. Oder ob es sich hierbei nicht einfach mal zunächst mal um Behauptung handelt, dass die AfD zur Radikalisierung des politischen Klimas ja, am besten noch allein verantwortlich beigetragen hat. Vielleicht ist es ja auch anders. Vielleicht sind wir ja schon lange keine Konsensgesellschaft mehr, sondern eine Dissensgesellschaft, in der sich der Ton verschärft hat, in dem die Intoleranz zugenommen hat. Und die AfD ist ein Ausdruck dieser Dissensgesellschaft. Das ist so ein bisschen die Frage, was ist die Henne und was ist das Ei? Also ist die AfD schuld daran, dass sich der politische Ton in Deutschland verschärft hat, oder hat sich der politische Ton in Deutschland verschärft? Und ein Beispiel dafür, für diese stärkere Polarisierung, ist das Erstarken des Rechten und damit der AfD.
Ja, ist interessant. Also die Reaktion aus der Spitzenpolitik, ne? Und der Vizekanzler Robert Habeck sagt, Angriffe auf Politiker sind Angriffe auf unsere Demokratie, fordern Widerspruch, Widerstand und so weiter mit allen Angegriffenen. Benutzt aber das Wort AfD nicht. Markus Söder wiederum sagt bei RTL und NTV, dass die AfD alle Leute aufhetzt. Besonders junge Leute würden über das Internet aufgestachelt, gerade von der ganzen AfD-Ideologie. Also macht sozusagen die in Teilen rechtsextreme AfD, so klingt das, mitverantwortlich für das, was da passiert ist. Karl Lauterbach geht in eine ähnliche Richtung, wünscht zunächst mal Matthias Ecke gute Genesung und sagt dann, alle demokratischen Parteien müssen gegen Gewalt stehen, was erstmal richtig ist. Und dann weiter, zur Wahrheit gehört, die AfD sät seit Jahren Hass und Hetze, wie es sie vorher in der Politik bei uns nicht gegeben hat, was auch richtig ist, aber sagt dann weiter, sie verursacht Gewalt und insinuiert damit, dass die Leute, die das gemacht haben, entweder Rechte sind, dass aber zumindest die AfD der geistige Brandstifter dafür ist. Und interessant ist, was dann passiert von der anderen Seite, der Reflex, Jörg Urban, AfD-Chef in Sachsen, der dreht es einfach direkt um und sagt, Angriffe auf Politiker sind immer auch Angriffe auf die Demokratie. Wer würde dem widersprechen? Ich verurteile solche Taten, niemand würde dem widersprechen. Und dann, allerdings muss sich die SPD fragen, inwieweit ihre ständige Hetze gegen politische Andersdenkende zu dieser Eskalation beiträgt. So, und genau das sind die beiden Pole, zwischen denen das stattfindet.
Ja, also das ist ja das, was ich vorhin sagte, ne? Die Dissensgesellschaft, in der man sich wechselseitig Hetze vorwirft.
Genau.
Also wir haben eine Repolitisierung und wir haben enorm starke Differenzen und Weltanschauungen, und die natürlich alle immer dann auch gleich gegen die Person gehen. Und ein Phänomen in diesem Zusammenhang ist dieser furchtbare Angriff auf Herrn Ecke.
Weißt du, was ich nicht verstehe, Richard? Warum wir immer wieder sozusagen alle zusammen in diese Falle tappen? Weil wenn man sich mal die nüchternen Zahlen anschaut, am häufigsten werden Opfer von Attacken grünen Politiker, knapp 1200 Mal. Dann folgen mit großem Abstand SPD ungefähr 400, FDP ungefähr 300, CDU, CSU auch ungefähr 300 und die AfD mit knapp 500. Jetzt muss man aber unterscheiden, da sind auch sogenannte Äußerungsdelikte drin. Also die meisten dieser 1200 Angriffe auf grünen Politiker sind sogenannte Äußerungsdelikte, harte verbale Attacken, Beleidigungen, Beschimpfungen. Bei den sogenannten Gewaltdelikten, also Sachbeschädigung, Schmierereien, Farbattacken, was ich, Gartenverwüsten, Brandanschläge oder eben wirklich physische Angriffe, ja, wirklich Körperverletzung, da sind tatsächlich Vertreter der AfD am häufigsten betroffen, häufiger als Politiker aller anderen Parteien.
Also diese Statistik deutet ja zumindest an, dass es ja nicht allein die AfD ist, die Gewalt in die Politik hineingebracht hat. Also man kann sie nicht zum Alleinverantwortlichen machen, wenn auch die Mitglieder der AfD sogar stärker als die anderer Parteien angegriffen worden sind.
Ja, also sie sind auf jeden Fall auch Opfer. Und was, glaube ich, der Gedanke dazu ist, man muss sich doch an dem Punkt einfach mal klar machen, wir müssen doch lernen und irgendwann auch diese Lektion mal verinnerlicht haben, wir müssen doch lernen, anders miteinander zu reden. Also wenn man sich diese ersten Tage anschaut, da musste man sozusagen nach diesen Zahlen, nach genau dieser Differenzierung, musste man durchaus suchen, und der Sound war immer so der gleiche. Jetzt haben wir gesprochen über 2023, da gibt's die Statistik. Schau dir mal dieses Jahr an. 4. Januar, Robert Habeck, ja, Hallig-Hooge, die Fähre, die kommt an, er muss wieder ablegen, weil da wütende Proteste, Ausschreitungen und so weiter vor Ort zu finden sind. Recherche von Zeit Online zeigt hinterher, dass tatsächlich offenbar Rechtsradikale dazu aufgerufen haben. Dann der 2. Februar, In der Nacht von Freitag auf Samstag wird der Sohn eines Lokalpolitikers, des Politikers Lutz Büttner, überfallen. Büttner sitzt für die AfD im Stadtrat Dessau-Roßlau, das ist in Sachsen-Anhalt. 18. Februar, in der Nacht von Sonntag auf Montag, setzen Unbekannte das Haus des SPD-Kommunalpolitikers Michael Müller in Thüringen in Brand. 19. Februar, Unbekannte werfen im Wahlkreisbüro der Thüringer SPD-Abgeordneten Diana Lehmann und Frank Ulrich die Scheiben ein. 20. Februar, Wahlkreisbüro der Landtagspräsidentin Birgit Pommer, Linke, wird mit Hakenkreuzen beschmiert in Thüringen, in Bleicherode. Und so geht es sozusagen in einer Tour weiter. Und was du siehst, wenn du das mal, diese Auflistung dir anschaust, es geht querbeet komplett durch alle Parteien.
Ja. Deutschland verroht, wenn man sich das anschaut. Ne? Also politische Kultur verroht.
Ja.
Und wir haben eine enorme Zuspitzung. Ne? Also das war ja das, was ich vorhin sagte. Ne? Wenn ich sage, wir hatten früher eine Konsensgesellschaft, ich rede hier nicht so sehr von 50er, 60ern, das war auch keine. Aber irgendwann waren wir so auf dem Weg Richtung Schweiz. Ja, eine Gesellschaft ohne politische Pole und Politik als eine sehr gesittete Angelegenheit, weil man sich in den sehr wesentlichen Punkten doch eigentlich einig war. Mhm. Und das hat sich massiv verändert. Und ich vermute, wenn ich ein Motiv dafür suchen sollte, das Hauptmotiv dafür, wie so häufig bei Gewalt und bei Verrohung, ist Angst. Ich glaube, das Hauptmotiv dahinter ist, dass die Leute wittern und spüren, dass die Wohlstandsentwicklung mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit nicht so weitergehen wird, wie sie zuletzt war. Sehr viele Leute haben Angst, sehr viel zu verlieren. Jeder gibt anderen Gruppen dafür die Schuld. Und im Grunde genommen gehen die Menschen mehr und mehr, also natürlich nicht die große Mehrheit der Bevölkerung, aber eben erheblich viele trotzdem, politisch immer stärker auf dem Zahnfleisch, sind immer gereizt, da eine Versöhnung ist nicht mehr möglich. Und statt Konsensgesellschaft haben wir eine Dissensgesellschaft. Und das zeigt sich eben in diesen Gewalteskalationen auch in Wahlkämpfen. Das ist meine Vermutung, was der Grund dafür ist.
Nochmal, um das deutlich zu sagen, ne? Man muss Dinge so benennen, wie sie sind. Und wir beide, so habe ich dich auch verstanden, stören uns ja eigentlich nur an diesen ersten Tagen, vor allen Dingen der Berichterstattung, in der so dieses Gefühl entstand. Es ist völlig klar, das kommt
einzig
aus dieser
allein die
Ecke.
AfD dafür genau. Zuständig ist. Also so. Wir sind uns ja einig darin, dass die AfD politische Töne anschlägt, von der wir uns wünschen würden, dass sie das lieber nicht tut. Ja,
genau.
Und das natürlich nicht jeder macht, aber einige machen das und Björn Höcke macht es besonders radikal. Und das ist ein gefährliches Spiel, was da getrieben wird. Da wird mit Begriffen geraunt, die den braunen Bodensatz aufwirbeln und so weiter. Da sind wir uns alle einig. Und das ist auch was ich verurteile und was ich schlimm finde. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass so ein politischer Jargon wieder auf die Tagesordnung kommt in der heutigen Zeit. So, das sehe ich alles. Und ich sehe also in diesem Fall natürlich eine Mitschuld. Aber eine Alleinschuld an dieser Gewalteskalation einer einzigen Partei in die Schuhe zu schieben, das wird ja Komplexität des Problems, vor dem wir stehen, wahrscheinlich nicht gerecht.
Ja, mein Thema ist vor allen Dingen in einer Zeit, und das, ich kenne das wirklich aus eigener Anschauung, auch aus den USA, und ich habe so eine Idee davon und ehrlich gesagt, mir wird ein bisschen bange, wenn ich da manchmal über Deutschland nachdenke, weil wir mit einer gewissen Verzögerung die Entwicklung auch immer hier haben. Gerade in einer Zeit, in der so unvorstellbar viel mit alternativen Fakten, mit der Lüge Geschäft gemacht wird. Und in einer Zeit, in der du ja heute mit Hilfe digitaler Technik einer Lüge, wenn du sie lang genug wendest, den Charakter von Wahrheit geben kannst. Ja, wir haben ja schon ein paar Mal drüber gesprochen und ich finde, wir als Medien, alle, wir müssen genau in der Zeit noch viel, viel genauer hingucken, genau berichten und wenn wir es nicht wirklich wissen und uns nicht ganz sicher sind, dürfen wir eben nicht das tun, was die anderen auch tun, nämlich vor uns hin raunen und so insinuieren, das waren die aber, das ist ganz klar. In dem Fall hat sich jetzt nach ein paar Tagen herausgestellt, das waren tatsächlich Jugendliche mit offensichtlich rechtem Gedankengut und insofern könnte man sagen, ging die Berichterstattung durchaus von Anfang an in die richtige Richtung, aber es war zunächst mal nur eine Vermutung.
Also was ja sehr früh feststand, das war, dass es sich um sehr junge Täter gehandelt hat. Und das ist keineswegs so richtig repräsentativ, ne? Wir wissen ja, dass auch viel Gewaltausübung, gerade in den Wahlkämpfen oder im politischen Kontext, auch häufig von Älteren ausgeht. Hier waren es Jüngere.
Gibt es einen Grund, Richard, nur dazwischen gefragt, warum ist das so?
Ich habe versucht, mir eine Antwort zu finden, dadurch, dass ich mich mit einer Jugendstudie beschäftigt habe, die Klaus Horelmann und Simon Schnetzer gemacht haben. Mhm. Klaus Horelmann,
Jugendforscher, ne? Der deutsche Jugendforscher.
Soziologe, Jugendforscher, ja. Bildungsforscher und so weiter, hat sich hier sehr viel mit Schule beschäftigt. Ja, genau. Und das ist eine Studie, basiert auf einer repräsentativen Online-Befragung von über 2000 Personen im Alter von 14 bis 29. Und die gibt es seit 2020 in regelmäßigem Abstand. Und dann versucht man eben rauszukriegen, was sind so die politischen Präferenzen jüngerer Leute. Und diese neueste Jugendstudie, die jetzt vor kurzem erst veröffentlicht worden ist, die hat einen sehr interessanten Befund. Es gibt nämlich eine Partei, die bei Jugendlichen enorm an Bedeutung gewonnen hat, hoch im Kurs steht. Das ist tatsächlich die AfD. 22% der Jugendlichen können sich vorstellen, die AfD zu wählen. Und das ist deswegen beachtlich, weil bei der letzten Jugendstudie waren es wirklich 9% weniger. Und das hat mich dann doch überrascht, weil wenn du mich gefragt hast, was ist der durchschnittliche AfD-Wähler, dann hätte ich gesagt, er ist männlich, das stimmt wahrscheinlich auch, und er hat ein fortgeschrittenes Alter. Mhm. Ich hätte also nicht gedacht, dass unter jungen Leuten die AfD so beliebt und populär ist.
Mhm. Also Johannes Hillier hat es neulich im Spiegel so gesagt, die Generation TikTok droht zu einer Generation AfD zu werden.
Ja, das ist jetzt schon wieder auch eine Übertreibung.
Muss man wirklich sagen.
Also wenn jeder Fünfte sich vorstellen könnte, AfD zu wählen, also in der Gruppe der jungen Wähler, dann ist das noch weit, weit, weit von irgendeiner Mehrheit entfernt. Ja. Also die Mehrheit der Jugendlichen wählt nicht AfD und es sieht auch nicht so aus, als ob das jetzt innerhalb von kürzester Zeit sich das ändert. Mhm. Trotzdem ist es beachtlich, 22%, die AfD wählen, und man stellt sich dann die Frage, warum?
Ne,
man denkt sich ja, junge Leute sind auf jeden Fall nicht in dem Ausmaß mit rechten Gefühlskladderadatsch in Berührung gekommen, wie Leute, die heute 80 sind. Ne, anders sozialisiert, sind sozusagen Kinder der globalisierten Welt. Und trotzdem hätte ich eine Erklärung dafür.
Sag mal, bin ich sehr gespannt, wie die geht.
Ja, die Erklärung ist, ich mache dir mal ein bisschen länger. Also über lange Zeit war es ja eigentlich immer so, dass man erwarten konnte, dass die Kinder linker sind als ihre Eltern. Das war zwar auch nicht immer so, aber sagen wir mal so, vom Zeitgeist her, ja, wenn man cool war, natürlich in den 60er und 70er Jahren war man links. Das änderte sich allerdings schon ein ganzes Stück in den 80er Jahren. Aber links, wenn man jung ist und links, passt das ja auch gut zusammen. Ich erzähle natürlich jetzt im Grunde genommen von meiner eigenen Biografie. Mhm. Da bedeutete ja links zu sein, erstens ziemlich idealistisch zu sein. Ja, also die Konservativen versuchten einem mit viel Pragmatismus das linke Gedankengut auszutreiben und die jungen Linken glaubten an die positive Veränderbarkeit der Welt. Mhm. Und man hatte dabei einen moralischen Universalismus. Ja, wir müssen die Welt besser machen, wir müssen die Welt gerechter machen, wir müssen die Welt friedlicher machen. Das waren so die zentralen linken Impulse. Wir müssen sie auch freiheitlicher machen. Ja, im Hinblick auf das, was Jugendliche konnten und durften und was man ihnen zutraute. Und sie wollten ernst genommen werden und so weiter. Man wollte eine positive Veränderung in der Welt bewirken. Das bedeutete, links zu sein. Ja, die Konservativen, das waren in meiner Kindheit und Jugend die haben die Platten ihrer Eltern aufgelegt, ne, so Leute wie Friedrich Merz vielleicht und so. Die hatten dann so Plastikköfferchen oder vielleicht Lederkoffer mit Stahlbeschlag, ja, und sahen im Grunde genommen schon aus wie ihre Eltern. So, und das waren die beiden Pole, ja, sehr klischeemäßig ausgedrückt. Aber das Linke hatte eben noch so bis Mitte der 80er Jahre eben noch einen relativ starken Zuspruch. Danach ist das abgeklungen. Was die Jugend aber nie so besonders war im wirklichen Sinne rechts. Mhm. Ja, und dass also heute eine Partei, die für sich in Anspruch rechts von der Union zu stehen, ja, und sich auch deutlich rechts davon positioniert, dass die also einen so starken Zuspruch unter jungen Leuten hat, das ist schon verblüffend. Und meine Vermutung ist, früher gab es einen weit verbreiteten Glauben daran, dass in der Zukunft alles besser wird. Und dass man, wenn man aktiv daran mitgestaltet, man auch ein wesentlicher Teil des Ganzen sein kann, die Welt ein Stück besser zu machen. Das war wichtig für das linke Sendungsbewusstsein. Mhm. Heute ist das Grundgefühl der meisten Jugendlichen, auch derjenigen, die nicht AfD wählen würden, zu sagen, ja, viel besser wird es in der Zukunft mit Sicherheit nicht werden. Ja, also alles, was wir versuchen müssen politisch, ist das, was wir haben, noch irgendwie halbwegs zu bewahren. Mhm. So, dann wärst du schon beim Konservativen. Und wenn du das Gefühl hast, es ist aber enorm gefährdet, ja, sei es durch Migration auf der einen Seite, ja, sei es durch die politischen Eliten, die sich immer mehr von der Welt der kleinen Leute verabschiedet haben und so, ne, woraus die AfD ihre Klientel zieht. Wenn man sagt, wir müssen einen Verteidigungskampf kämpfen, wir sind in die Defensive gerückt, dann bist du nicht mehr konservativ, sondern dann entscheidest du dich, rechts zu sein. Und ich denke, weil das ja nicht nur in Deutschland so ist, sondern in vielen europäischen Ländern, dass man leider sagen muss, dass der Zeitgeist mehr und mehr und immer stärker von rechts weht. Mhm. Ja, und zwar das alte Europa, ja, versucht zu bewahren, was es noch hat an Identität, an Traditionen, an Besitz, an Einfluss, an Bedeutung und so weiter. Und in dem Wissen, dass das weniger wird und dass die Kämpfe immer härter werden, dürfte eine wesentliche Quelle dafür sein, warum junge Leute richtig gefühlt, so als Seismografen, ja, denken, wir müssen uns verteidigen. Ja, wir müssen wieder rausschmeißen und ausgrenzen und stoppen und aufhalten und so weiter. Das ist so meine Vermutung.
Mhm. Aber nochmal der erste Punkt, Richard, das ist ja schon interessant. Na, historisch waren die Jungen in der Bundesrepublik tendenziell immer links, hast du vorhin so gesagt.
Ja, in den 80er, 90ern hat sich das schon geändert.
Ja,
also wenn du es noch etwas präziser machst, musst du sagen, wenn wir mal gucken, wenn ich, in der damaligen Terminologie, ne, das ist jetzt wirklich Opa erzählt vom Krieg, aber als ich in der Mittel- und in der Oberstufe war, da zerfiel die Klientel, also die meisten waren diese ganz normalen, durchschnittlichen Normalos, ne, immer, die sind immer die meisten. Und dann gab es also die Öks, ne, also die Langhaarigen mit den PLO-Tüchern, ja, was damals nicht anrüchig war. Und auf der die Teestuben gingen und linkes Gedankengut hatten, Welt verbessern wollten und gegen Atomkraft waren. Und dann gab es die Popper. Ne? Also die erste Generation, die optisch nach allen Regeln der Kunst zum Ausdruck brachte, dass ihr Lebensinhalt Konsum ist. Mhm. Das waren eigentlich die am stärksten miteinander rivalisierende. Ich meine, die standen ja nicht in einem kriegerischen Verhältnis zueinander. Und dann gab es natürlich auch noch sowas wie Punks, was es ja heute so gut wie auch überhaupt nicht mehr ging. Ja, da gab es dann jeder Schule vielleicht eine Handvoll von. Und dann gab es noch die Discos. Ne, das waren eigentlich die Vorgänger der Popper. Mhm. Ja, damals hat man sich auf die Jeans so einen weißen Streifen an die Seite geklebt. Ja, so einen langen, dünnen, weißen Streifen. Damit wurde man als Disco quasi kenntlich.
Mhm. Hattest du auch?
Nee, ich gehörte dieser Gruppe nicht an.
Ja, wo warst du?
Ja, das Problem war, dass ich mich zwar optisch in dieser Zeit den Öks und den Teestubenleuten angeglichen habe, aber mich mit den Zeit meines Lebens immer ausgesprochen schlecht verstanden.
Ja?
Ja, weißt du, so Schwäche ist stark. Ja, das war so ein Satz, den kannst du einem Kind aus einer kinderreichen Familie nicht erzählen. Also meine
Schwäche
Sprache
ist stark.
Ja, meine Sprache, meine Art, mich zu streiten, zu positionieren und so weiter, das kam in diesen Kreisen nicht gut an. Da kamen so Leute wie Robert Habeck viel besser an. Weißt du, ach nee, Freunde, mein jetzt nicht so und so. Das ist vielleicht auch der Grund, warum ich gegenüber Habeck mal völlig ungeachtet seiner Rolle als Politiker so menschlich so wenig anfangen kann. Der erinnert mich zu sehr an diesen Teestubenjargon.
Mhm, interessant. Ich meine, du kennst ja auch diesen alten Satz, ne? Wer mit 20 kein Kommunist ist, der hat kein Herz, und wer es mit 40 immer noch ist, hat kein Hirn.
Verstand. Mhm.
Das genau. War immer das Thema, ne? Und so war eigentlich die Entwicklung, ne? So lief das wie selbstverständlich ab. Und das ist offenbar anders geworden. Nochmal, ne? Fast ein Viertel aller jungen Deutschen würde, Stand heute, die AfD wählen. Und gibt jetzt sozusagen ein großes Erschrecken darüber, und ich habe dieser Tage einen sehr interessanten Kommentar von Alisa Schellenberg gelesen, Kollegin von der Zeit, den sie überschrieben hat mit dem Satz, jetzt tut doch nicht so überrascht. Ja, und sie legt dann da, dass eigentlich von der Politik über Generationen hinweg im Grunde immer wieder versprochen wurde, jetzt wird alles besser. Aber dann kommt alles anders. Die Mieten steigen immer weiter. Mhm. 400.000 Wohnungen pro Jahr wurden nicht wie geplant gebaut, sondern wenn wir Glück haben, kommen wir gerade mal auf knapp 300.000. Die Inflation hat lange angezogen. Ja, Reallöhne und so weiter, ja, sind schwierig geworden. BAföG, Ausbildungsgehälter stagnieren. Mit einer gesetzlichen Rente rechnen viele junge Leute lange nicht mehr. Das war übrigens zu unserer Zeit auch schon so. Und dann muss man sagen, die aktuelle Rentenpolitik, sagt sie, das ist ein Geschenk an die Boomer.
Ja, ja, das stimmt vollständig. Das ist ganz meine Meinung, hat sie recht.
So, und dann kann man natürlich jetzt überrascht tun, aber in Wahrheit kann man eigentlich nicht überrascht sein über einen solchen Befund. Und das deutet ja auch eher darauf hin, und da gibt es auch, ist sehr interessant, wenn man die Kommentierungen so liest, habe einen Kollegen vom Stern gelesen, der sagt, nee, jetzt geht man nicht wieder hin und erklärt das irgendwie mit Protest und so weiter. Und eigentlich ist das ein Ausdruck von wir haben einen tiefsitzenden Frust, weil die eben vor allen Dingen Politik für Boomer macht, weil die einfach die größte Wählergruppe sind. Und uns habt ihr einfach nicht mehr auf dem Radar, auch wenn ihr in Sonntagsreden gerne was anderes erzählt. Man muss schon auch deutlich sagen, dass junge Leute strukturell heute einfach rechts unterwegs sind und dass das etwas ist, was lange Tradition hat in der Bundesrepublik und so weiter. Siehst du das auch so? Ich erlebe das.
Also nach wie vor, ne? Wir dürfen es nicht dramatisieren. Es ist keine Mehrheit. Ja, der nicht jüngeren Generation, die rechts
ist. Ja, aber es ist trotzdem eine Ansage, ne? Also auch bei den letzten Landtagswahlen, wenn du mal in Hessen und in Bayern guckst, da war die AfD gerade bei den jungen Leuten sehr, sehr erfolgreich. Und das hat man sich so ein bisschen erzählt, aber so richtig darüber nachgedacht haben wir eigentlich nicht, was da eigentlich passiert. Und jetzt kommt diese Studie und jetzt sind plötzlich alle ganz hektisch und sagen, wie konnte das eigentlich passieren?
Problem ist natürlich auch, die etablierten Parteien haben große Probleme, klare, realistische Ansagen für die Zukunft zu machen. Das war früher einfacher. Man hat den Leuten immer mehr Wohlstand versprochen und er ist auch gekommen. Ne, nicht ganz linear und nicht bei jedem gleich viel, auch ein bisschen in Wellenbewegungen, aber es ging immer alles aufwärts. Also in der Geschichte der Bundesrepublik wurde in Gütern gemessen, Konsum, immer alles mehr. Der Kuchen, der zu verteilen war, wurde immer, immer größer. Und jetzt ahnen alle, dass das in Zukunft wohl sehr wahrscheinlich aus einer ganzen Reihe von Gründen, wofür die Politik erstmal gar nicht viel kann, nicht so sein wird. Ne? Irgendwann sind auch mal die anderen dran. Da gibt es große Verschiebungen. Größte Wirtschaftswachstum findet eben nicht mehr in Europa statt, findet in anderen Ländern statt, vor allen Dingen asiatischen Ländern. Da hat sich jetzt sehr, sehr viel verändert und das wird sich auch nicht mal so schnell wieder zurückdrehen, sondern der Trend geht ganz, ganz stark in diese Richtung. Und es kann sein, dass der Kuchen dann in nächster Zeit kontinuierlich kleiner wird. So, und jetzt muss man den Leuten irgendetwas versprechen stattdessen. Also entweder, man kann ihnen nicht einfach immer mehr Wohlstand versprechen, weil das nicht mehr ganz seriös ist. Jetzt könnte man doch versuchen, ihnen zu versprechen, dass sie weniger arbeiten müssen, da haben wir beim letzten Mal drüber geredet, oder ein besseres Leben haben, oder dass man alle Umweltprobleme in den Griff kriegt, aber davon sind wir ja auch weit entfernt. Ne? Also im Grunde genommen sind der etablierten Politik die glaubhaften Versprechungen ausgegangen. Und man kann doch nicht mal versprechen, dass alles so bleibt, wie es ist. So wie Angela Merkel das im Grunde genommen gemacht hat, weil die Leute sehen tagtäglich, es bleibt überhaupt nicht, wie es ist.
Richtig.
Ja, also Stillstand bedeutet einen absoluten Rückschritt in diesem Moment. Und da hat es natürlich eine Partei wie die AfD leicht, die können mit klarer Kante und mit holzhackerischer Sicherheit ja ihre Aussagen und ihre Ansagen machen, ne? Mehr Ausländer raus und dann das und dann das und dann raus aus der EU und dann das und das und das und das. Wir haben häufig darüber geredet, dass der Realitätsgrad dahinter nicht besonders groß ist, aber das ist zumindest mal jemand, der irgendwelche starken Aktionen für die Zukunft verspricht. Etwas, wo den etablierten Parteien aus Gründen, die man nachvollziehen kann, weil es sich zum Teil um fast unlösbare Probleme handelt, aber die können keine positiven Versprechungen mehr machen, die glaubhaft sind. Überleg mal, was das für die Bundesrepublik bedeutet, wo die Parteien genau davon gelebt haben. Ja, die CDU hat kontinuierliches Wirtschaftswachstum traditionell versprochen und es hat es auch weitgehend gegeben. Die SPD hat den immer weiteren Ausbau des Sozialstaates, ja, des Bildungssystems und so weiter versprochen. Und siehe da, das hat es über viele Jahrzehnte ebenfalls gegeben. Und jetzt kann man solche Versprechungen nicht mehr machen. Das ist schon ein großes Problem.
Ja, und interessant auch, ne? Auch da muss man wieder genauer hingucken. Die jungen Leute gibt es ja sowieso nicht. Das ist alles wahnsinnig divers und auch innerhalb derer, die sich, ne, man hört diese Zahl 22% und sagt, was ist das eigentlich? Wenn du mal genauer hinguckst, stellst du fest, der größte Teil derer, die sagen, könnten wir uns vorstellen, die AfD zu wählen, ist männlich. Während Frauen tendenziell links orientiert und unterwegs sind. Das heißt, auch da spaltet sich das alles nochmal auf. Die AfD ist vor allen Dingen, das kann man glaube ich sagen, bei jungen Männern beliebt. Und das ist interessant und ich frage mich manchmal, was hat das mit Leuten wie zum Beispiel Maximilian Krah, dem Spitzenkandidaten, der so verliebt ist in China, und zwar ein großer Patriot, aber gleichzeitig sehr verliebt in Diktatoren und insbesondere in China. Was hat das mit dem und seinen TikTok-Aktivitäten zum Beispiel zu tun?
Ja.
Was der auf TikTok einem Millionenpublikum so serviert, so Sätze wie echte Männer sind rechts, echte Männer sind Patrioten, dann klappt es auch mit der Freundin. Lebenshilfe, völlig irre.
Also erstmal würde ich mal sagen, jemand, der eine Partei deshalb wählt, weil er sich dafür wichtige Beziehungstipps für sein Liebesleben verspricht, ja, dem ist sowieso nicht mehr zu retten. Mhm. Ja, und ich weiß auch nicht, ob Maximilian Krah jetzt das ganz große Vorbild in der Frage ist, wie man an die richtigen Frauen rankommt. Das kann ich nicht beurteilen, aber ich halte das eher für eine Blüte. Ja, also ich meine, das ist ein bisschen wie aus Mad. Ja, also, dass ich mir von einem AfD-Politiker jetzt erklären lasse, wie man das mit den Frauen macht. Ja, du musst also nur patriotisch genug sein und dann laufen dir die Bräute schon von alleine zu. Mhm. Ist, glaube ich, ziemlicher Käse, zumal die meisten, von denen wir da reden, eher die Grünen wählen als die AfD. Also ich habe nicht so den Eindruck, dass AfD-Wählen jetzt unheimlich sexy macht, ja, und dazu führt, dass man einen Zulauf kriegt, von dem man sich gar nicht mehr retten kann. Mhm. Halte ich für ein Gerücht.
Krah hat Erfolg mit dieser sehr direkten Ansprache und wenn man sich das mal anschaut, auch im Netz, ne, dann irgendjemand sagt ja neulich, es ist so die Idee, du siehst dann Neuschwanstein, du siehst diese ganzen Heimatmotive, das ist dann auch so ein bisschen heimattümmelnd, ja, man geht so langsam rein mit Memes, man fängt an, so Menschen langsam so in diese Welt reinzuziehen, wenn du dir dann mal klar machst, dass die AfD ein Medium wie TikTok wirklich, wirklich beherrscht im Vergleich zu anderen Parteien, dass sie teilweise doppelt so viele Anhänger dort haben wie alle anderen Parteien zusammen.
Mhm. Aber weißt du, aber Markus, ich sehe das mit einem realistischeren Blick. Sag. Was meinst du, wie viele von diesen Krah-Posts, ja, über echte Männer, die Patrioten sind und die da auch leichter eine Freundin kriegen und so, jetzt als ernsthafte Ratgeber-Videos gepostet werden?
Nee.
Und wie hoch die Quote derjenigen ist, die das so dermaßen dämlich finden, dass sie das tausendfach in den Äther schicken? Also ich könnte mir auch vorstellen, dass die hohen Klickzahlen vor allen Dingen dadurch zustande kommen, dass es reichlich was zu lachen gibt.
Ja, mit Sicherheit. Für die einen ja, aber für die anderen ganz offensichtlich nicht. Ja, also wenn du dieses Videos, diese Slideshows von irgendwelchen deutschen Landschaften, Neuschwanstein, den Alpen und so weiter anguckst, irgendjemand sagte dazu neulich, das ist so Make Heimat Aesthetic again. Ja,
ja.
Ich fand das irgendwie gut. Und das scheint offensichtlich total einen Nerv zu treffen. Und das Zweite, was interessant ist, wenn du da hinguckst, es ist nicht so, dass man sozusagen dann nur auf die Männer einwirkt. Ne? In den vergangenen Jahren sind gerade in dieser ganzen rechten Szene Frauen immer wichtiger geworden. Und zwar als Akteurinnen, aber auch als Zielgruppe. Wenn du an jemanden wie Giorgia Meloni zum Beispiel denkst, auch in Italien, das ist eine Rechte. Aber wenn eine Frau das so vertritt, was sie vertritt, dann wirkt es einfach per se weniger aggressiv, weniger unangenehm. Mhm. Weißt du, was ich meine? Das ist psychologisch.
Wenn ich jetzt so an Marine Le Pen oder so, ja?
Ja, auch. Also
man kann
Frauen
kann
spielen
da nicht so leicht Chauvinismus unterstellen vielleicht.
Auch das. Ja, und das ist auch psychologisch ein sehr cleverer Hebel, ein sehr cleverer Griff, ne? Du kannst dann sagen, schaut mal, sogar Frauen sind gegen diesen woken Wahnsinn, sogar Frauen sind mittlerweile gegen Feminismus und so weiter, schaut es euch an. Das heißt, du hast da, wenn du es schaffst, die Frauen auf deine Seite zu ziehen, hast du natürlich eine große Glaubwürdigkeit, um es mal so zu sagen. Ne? Mhm. Interessant ist, was diesbezüglich in Amerika passiert. Joe Biden, der fest zu Israel und zur Ukraine steht, könnte die nächste Wahl im November unter anderem deswegen verlieren, weil viele junge Amerikaner auch da jetzt ihren eigenen Weg gehen und sagen, pass auf, wir wollen nicht mehr uns in irgendwelchen fernen Weltregionen engagieren. Wir haben keinen Bock mehr auf dieses ganze Spiel Weltpolizei und so weiter. Mhm. Und fühlen sich deswegen ungerecht behandelt. Und das ist insofern interessant, als die 18- bis 39-Jährigen, ja, also Millennials und Generation Z, Die haben Biden bei seinem letzten Wahlsieg 2020 noch entscheidend zum Sieg verholfen. Aber jetzt laufen sie über zu Donald Trump, also hast du im Grunde dieselbe Bewegung, einfach nur deswegen, weil er der Nation verspricht, dass sich Amerika unter seiner Führung nicht mehr in fremde Kriege einmischen wird, die Jahre dauern, die sehr viel Geld kosten und das Leben vor allen Dingen von US-Soldaten kosten. Und ich habe dieser Tage ein Video gesehen, das fand ich wirklich bemerkenswert, von so einem jungen Mann aus den USA, der sitzt in so einem Mac-Café und beißt gerade in so einen Donut oder was auch immer rein und sagt so süffisant in die Kamera, schaut's euch an, wir haben ungefähr 1 Billion Dollar, also 1.000 Milliarden Dollar eingesetzt im Verlauf von 20 Jahren. Wir haben unzählige Menschen verloren, wir haben einen hohen Preis bezahlt als Vereinigte Staaten von Amerika, um innerhalb von 20 Jahren die Taliban durch die Taliban zu ersetzen.
Ich fürchte, dass es sogar war.
Ja, also das ist arg verkürzt und das war auch anders gemeint.
Aber das Ergebnis ist leider so. Ja, das ist tatsächlich so. Interessant ist, dass dieser Isolationismus, also wenn man es aus rechter Perspektive betrachtet, wie bei Trump, dann würde man diese Haltung der USA Isolationismus nennen. Ja, der ist mir begegnet, als ich das erste Mal im Westen in den USA war. Da habe ich mehrere Leute getroffen, auch intelligente Leute, die mir damals gesagt haben, warum sind wir die Weltpolizei, warum müssen wir das ganze Geld ausgeben, so ähnlich wie Trump auch argumentiert. Das ist eine lange Traditionslinie innerhalb der Republikaner, die immer stärker und immer stärker geworden ist. Und am Ende fordert Donald Trump oder steht Donald Trump für das, was die Linken in den 70ern immer gefordert haben.
Genau.
Ja, USA raus aus Vietnam.
Richtig.
Ja, nach dem Motto, mischt euch doch nicht überall in der Welt in Konflikte ein, die euch nichts angehen. Und jetzt setzt sich das möglicherweise eines Tages durch. Aber dann nicht von links, sondern von rechts. Auch das ein Treppenwitz der Geschichte.
Ja, es ist wirklich interessant. Also es gibt Meinungsumfragen in den USA, ja. Gerade die jungen Leute, 18- bis 35-Jährige, da sagen fast 60%, der Konflikt zwischen Israel und Palästinensern geht die USA nichts an. Im Fall der Ukraine ähnliche Zahlen, ja, auch mit Mitte 50%. Das waren mal andere Ergebnisse, aber diese jungen Amerikaner lehnen dieses internationale Engagement ab und das treibt sie sozusagen oder bringt sie direkt auf die Spur von Donald Trump. Mhm. Das ist wirklich interessant. Mhm. Richard, abschließend gefragt, wenn du da drauf schaust, wenn man das mal nochmal ein bisschen Revue passieren lässt und bewertet, was wir gerade besprochen haben, würdest du sagen, dass Leute, die sagen, dieses Jahr wird ein Schicksalsjahr für uns, nicht nur für Deutschland, sondern eigentlich für die gesamte westliche Welt, würdest du sagen, die haben recht?
Ach, ich weiß es nicht. Weißt du, ich habe auch das Gefühl, dass sich in letzter Zeit die Schicksalsjahre zu sehr häufen. Ich denke, für Deutschland wird es mit Sicherheit kein Schicksalsjahr. Also in Deutschland stehen zwar Landtagswahlen im Osten an und die Europawahl, aber keine Bundestagswahl. Und ich glaube auch nicht, dass diese Wahlen jetzt irgendeine ganz große Überraschung bringen. Sie werden im Vergleich zu den früheren Wahlen einen stärkeren Zulauf für die AfD bringen. Es wird aber vermutlich keinen AfD-Ministerpräsidenten geben, würde ich mich doch sehr wundern. Die US-Wahl wird sicherlich große Auswirkungen auf die Politik haben, wobei auch hier das große Problem besteht. Die Politik von Joe Biden können wir einschätzen, die kennen wir. Die Politik von Donald Trump können wir überhaupt nicht einschätzen. Ja, es ist auch denkbar, dass unter Donald Trump die Waffenlieferungen an die Ukraine ein neues Rekordhoch erreichen, genauso wie sie werden von nun an sofort eingestellt. Also da halte ich alles Erdenkbare für möglich und da wird man erst im Nachhinein sehen, ob es tatsächlich so eine schicksalshafte Entscheidung war, wie wir jetzt gerade glauben oder viele befürchten. Ich bin mir da noch überhaupt nicht sicher, weil ich glaube, Donald Trump kann sich nicht mal selbst einschätzen. Ja, also ich das Erstaunliche ist, dass ein Mensch, der sich nicht mal selbst regieren kann, ja, ein Land regieren soll von der Größe der USA. Und deswegen glaube ich, ist der Unberechenbarkeitsfaktor so dermaßen groß, dass ich nicht einschätzen kann, was für eine Politik Trump machen wird. Ich glaube auch keinem, der meint, das zu wissen.
Für mich ist immer noch das große Rätsel, wie statisch, wie unbeweglich, wie null reformfähig eigentlich Politik ist. Also wir haben schon ein paar Mal drüber geredet, aber es wird ja Tag für Tag offensichtlicher, die USA werden wirklich zu einer Gerontokratie. Die haben aber eine vergleichsweise junge Bevölkerung. Und an der Spitze stehen jetzt zwei Männer zur Wahl, von denen der eine offensichtlich nicht mehr so richtig in der Lage ist, dieses schwere Amt, ja, vielleicht der wichtigste politische Job auf dem Planeten, zu machen.
Und der andere noch nie in der Lage war.
So, aber auch zunehmend in ein Alter kommt, wo man sagen muss, okay, man sieht es ihm an, und das werfe ich ihm auch gar nicht vor, aber man sieht es ihm an, man merkt es ihm an, dass es ihm zunehmend schwerfällt. Und ich habe neulich mit einem Politikwissenschaftler darüber gesprochen, der Amerika gut kennt, und habe ihn gefragt, wie kann das sein? Auch mit Blick auf die Demokraten zum Beispiel, da sind ja ein paar sehr gescheite Leute. Warum, ich meine, Trump hat sich die Republikaner einfach sozusagen unterworfen. Das ist eine andere Statik, ja, der Macht, die man dort sieht. Aber bei den Demokraten, warum seid ihr nicht in der Lage, das offen zu diskutieren? Und er meinte, überlegt mal, denkt mal kurz nach. Jemand wie Joe Biden, der kann es nicht. Weil das ist in dem Moment, wo er das nur andeutet, ist er raus. Dass er körperlich nicht mehr so richtig und so weiter. Dann ist er raus und dann zeigt er Schwäche und dann ist es passiert. Und der Erste, der es sonst macht, namhafter Politiker aus dieser demokratischen Partei, das ist der Verräter. Der wird sofort gesteinigt. Du hast unseren Präsidenten schwach geredet. Und deswegen sagte er, sagen lieber alle einfach nichts, obwohl sie alle sehen, was sie sehen.
Verrückt. Ja, aber könnte nicht passieren. Ich meine, die Sowjetunion, die war ja in der gleichen gerontokratischen Falle. Ne? Also nach dem Tode Brezhnevs kam Andropow, der war ein Greis, und auf den folgte Tschernjenko, der war auch ein Greis. Mhm. Die lebten dann in ihrem Amt auch nur noch 1 oder 2 Jahre. Und dann kam Gorbatschow. Und könnte das Gleiche nicht in den USA passieren? Also, dass es erst diese Alters- und Unzurechenbarkeitsüberforderung bedarf, und dass die Karre erst dermaßen im Dreck stecken muss, damit auch ein US-amerikanischer Gorbatschow am Firmament erscheint und der nächste Präsident dann 40 ist. Also ich würde gerne unsere Plauderei über das politische Bewusstsein jüngerer Menschen mit der Hoffnung verbinden, dass manchmal die Alten auch so maßlos übertreiben müssen, dass sie sich so in die Sackgasse manövrieren, dass die Jungen mal eine Chance kriegen.
Ja, bis sie es irgendwann selber merken, meinst du?
Naja, oder sterben. Also im Fall der Sowjetunion haben sie überhaupt nichts mehr gemerkt.
Hat die Biologie das Thema
gelöst.
Aber
es hat den damals Mitte 50-jährigen Gorbatschow ermöglicht, was also ein sensationelles Alter war für Sowjetzeiten.
Genau, ein junger Hüpfer. Richard, ich danke dir sehr. Schöne Frage, die du da zum Schluss aufgeworfen hast. Wir werden sie auch heute nicht beantworten können, aber ein bisschen träumen darf man. Ja. Dank dir sehr.
Ja.
Bis dann.
Mach's gut. Tschüss, Markus.
Alles Gute dir. Tschüss.
Eine Produktion von M hoch 2 und Podstars bei OMR im Auftrag des ZDF.